Ja, die plastische Chirurgie, das ist so das Dach der gesamten plastischen Chirurgie. Und der Beginn ist immer ein gewisser Leidensdruck des Patienten. Der empfindet einen Leidensdruck, einen persönlichen. Wenn der Patient nun diesen Leidensdruck empfindet und keine Lösung mental oder psychologisch findet, dann kommen wir ins Spiel als letzte Rettung sozusagen. Die beste Operation ist die, die man nicht braucht.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Das Erscheinungsbild eines Menschen ist geprägt von innerer und äußerer Schönheit. Oft ist der erste Eindruck entscheidend über Erfolg im privaten wie im geschäftlichen Bereich. Das belegen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Bei immer mehr Menschen entsteht deshalb das Bedürfnis nach einer Schönheitsoperation oder einem kleinen ästhetischen Eingriff für mehr Lebensqualität. Doch wie viel ist verträglich und wo sind die Grenzen? Wir sprechen in unserer heutigen Folge mit Dr. Markus Klöppel über die Welt der Schönheits-OPs. Herzlich willkommen in unserer Folge.
Herzlichen Dank, liebe Daniela, lieber Bernhard, danke für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein und freue mich umso mehr, etwas mit euch zu teilen, was mich ein ganzes Berufsleben lang schon beschäftigt, die ästhetische Chirurgie.
Schön. Wir haben ja schon kurz gesprochen. Du kommst direkt aus dem OP jetzt. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe gerade das Werkzeug zur Seite gelegt und mich beeilt, hier rechtzeitig zum Termin da zu sein. Schön. Aber hat alles gut geklappt.
Hat alles Perfekt. Gut geklappt. Ja, wunderbar.
So soll es sein.
Vielleicht vorab, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abzuholen, wie bist du zu dem Beruf gekommen? War das immer schon dein Traum? War das immer schon ein Ziel, was du verfolgt hast? Oder was hat dich inspiriert, in diese Welt der ästhetischen Chirurgie zu gehen?
Ja, ich weiß noch ganz genau, wie das war. Das war so Ende meiner Schulzeit. Da habe ich mir natürlich überlegen müssen, was willst du denn mal werden eigentlich? Und ich war schon immer handwerklich interessiert, begeistert und habe dann überlegt, was kannst du denn machen? Handwerk, ja, ich hätte aber gern was mit Perspektive, wo ich mich ein Berufsleben lang entwickeln kann und wo Herausforderungen anstehen. Und ich hätte gern etwas, was sehr wertvoll ist, mit dem ich arbeite. Und mir fiel dann ein, das Wertvollste, was es gibt, ist eigentlich der Mensch. Und da war meine Idee geboren, Chirurg zu werden. Bin also angetreten, um Chirurg zu werden. Auch Arzt, aber in erster Linie wollte ich Chirurg werden. Und die plastische Chirurgie war dann für mich die Entwicklung in die kreativste Art der Chirurgie. Plastische Chirurgie ist ja die Körperformung, die Umformung, die Reparatur am Menschen. Und das hat mich fasziniert. Und so ist der Weg in die plastische Chirurgie entstanden.
Spannend, spannend. Ja, weil das passiert es dann während dem Studium sozusagen, oder? Muss man da die Teilbereiche durchgehen und dann...
Ja, das macht schon Sinn, wenn man im Studium seine Fachrichtung, seine zukünftige kennt, weil man mit Praktika und Formulaturen, wie es dann so ansteht, schon die richtigen Kontakte knüpft. So habe ich das dann gemacht. Und ich bin eigentlich ein ganzes Leben lang nur in der plastischen Chirurgie unterwegs gewesen. Und die ästhetische Chirurgie, die kam dann im Laufe der Zeit meiner plastischen Chirurgie, weil ich merkte, Mensch, mit ästhetischer Chirurgie, da kannst du ja noch viel mehr Tolles bewirken, wenn du die richtig anwendest und deine Kunst, deine handwerkliche Kunst für ästhetische Operationen einsetzt, kriegst du ganz wunderbare Verbesserungen der Lebensqualität, der Zufriedenheit von Patienten. Und ich fand das tatsächlich noch spannender. Letztlich schneiden wir ja in einen gesunden Menschen hinein, ohne Not. Man stelle sich das vor, das ist ein kleiner Drahtseilakt letztlich, der gekonnt und mit Umsicht und Fürsorge durchgeführt werden muss. Und dann bekommen wir etwas Schöneres raus, was wir am Anfang hatten. Mich hat das fasziniert und das fasziniert mich heute noch.
Absolut richtig. Und wo ist da der große Unterschied zwischen der plastischen und der ästhetischen Chirurgie?
Ja, die plastische Chirurgie, das ist so das Dach der gesamten plastischen Chirurgie. Und unter diesem Dach gibt es verschiedene Disziplinen, die rekonstruktive Chirurgie, also die Reparatur nach Defekten oder Unfällen. Dann gibt es das Thema der Handchirurgie, die gehört auch zur plastischen Chirurgie. Es gibt das Thema der Verbrennungschirurgie, das heißt, Verbrennungspatienten wiederherzustellen. Und das vierte Kapitel ist die ästhetische Chirurgie. Die befasst sich letztlich mit Eingriffen, die nicht medizinisch zwingend notwendig sind, aber doch medizinischen Charakter haben. Das ist eine Grauzone sozusagen.
Ja. Grauzone.
Also Grauzone ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist der Übergang von rekonstruktiver Chirurgie in ästhetische Chirurgie ist fließend. So wird sich's besser anhören.
Okay.
Weil eine rekonstruktive Chirurgie soll ja auch ästhetisch sein. Und eine ästhetische Chirurgie kann rekonstruktiv sein, wenn ich einem Patienten zu etwas verhelfe, was er dringend vermisst, dann ist das eine Art Rekonstruktion, aber auch ästhetisch.
So, sind mehr Frauen oder Männer bei der ästhetischen Chirurgie? Wer hat da mehr Wünsche?
Oder sind mit überwiegendem Anteil die Frauen?
Frauen.
Wir haben etwa 85% Frauenanteil und 15% Männeranteil. Die Männer sind deutlich vorsichtiger, aber nicht uninteressiert.
Okay.
Ja, das glaube ich. Das steigt wahrscheinlich jetzt mit den ganzen Medien, mit den neuen Medien, kann ich schon immer sagen, aber natürlich jetzt, aber noch einmal rekonstruktiv, das heißt, es kommen ja bestimmt auch Menschen nach Krankheiten, Unfällen und so weiter zu dir, wo man dann eben rekonstruiert,
wenn ich das so rekonstruktiv.
Richtig? Rekonstruktiv, genau. Und das ist dann wahrscheinlich, also ich kann mir selbstverständlich vorstellen, dass jeder Patient gleich behandelt wird, überhaupt kein Thema. Aber ist es dann emotional ein bisschen was anderes, wenn jemand kommt und einfach nur so unzufrieden ist und sagt, ich will mehr Lebensqualität, oder es kommt wirklich jemand noch an Unfall, noch Verbrennungen, dann wird wahrscheinlich die Anspannung ein bisschen andere sein, oder?
Ja, also die Herangehensweise ist eigentlich die gleiche. Der Patient empfindet einen Makel. Ob das nach Verbrennung, nach Unfall, nach Krebsoperationen oder durch Deformierungen des Körpers oder angeborene Deformierungen oder fehlende Ausbildung ist. Mhm. Der Beginn ist immer ein gewisser Leidensdruck des Patienten. Der empfindet einen Leidensdruck, einen persönlichen. Und ich sage immer, die beste Operation ist die, die man nicht braucht. Aber wenn der Patient nun diesen Leidensdruck empfindet und keine Lösung mental oder psychologisch findet im Sinne einer Einstellungsänderung, dann kommen wir ins Spiel als letzte Rettung sozusagen, um den empfundenen Leidensdruck zu korrigieren, umzuwandeln in eine Situation, die der Patient dann als zufriedenstellend erlebt. Was immer das ist. Das kann eine verbogene Nase sein, das kann eine fehlende Brust sein, das kann eine breite Narbe nach Kaiserschnitt sein. Es gibt viele, viele Ursachen, die zu Unzufriedenheit führen und die man handwerklich, chirurgisch sorgfältig lösen kann. Und damit haben wir dem Patient geholfen.
Mhm. Ja, ich finde das wunderbar. Also das ist sicher also wirklich eine tolle Sache, weil gerade, jetzt haben wir schon so oft das Wort Lebensqualität im Mund genommen, das wirklich dazu beiträgt. Und ich finde das unglaublich wichtig, damit man sich dann in seiner Haut, wie man so mundartmäßig sagt, in der Haut wieder wohlfühlt. Gibt es aber, wird sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich formulieren sollte, aber wird einfach alles gemacht oder gibt es auch gewisse No-Gos, wo man als Arzt merkt, okay, jetzt kommt der Patient oder die Patientin mit Wünschen zu mir, die ich nicht mehr erfüllen kann, weil es
oder schon so viel gemacht hat, wo man sagt, okay, jetzt glaube ich, ist genug, jetzt gibt's da so Limits.
Ja,
wo man sagt,
auf jeden Fall. Und leider in der jetzigen Zeit in zunehmenden Fällen, es wird ja diese Instagram wird ja immer als Symbol genommen für eine Entfremdung vom eigenen Körper, für eine fehlgeleitete Körperwahrnehmung. Und leider bemerken wir diesen Trend auch in unserer Praxis. Mhm. Und ich hatte die Woche noch, letzte Woche, Freitag, in der Sprechstunde eine 23-jährige Patientin, die für ein Facelift kam. Facelift ist eine super schöne Sache bei einer Mit-70erin oder Anfang 80-Jährigen, die voller Gesundheit im Leben steht, viermal die Woche Golf spielen geht und Sport macht und sagt, oh, die Falten stören mich, ich fühle mich viel jünger. Großartig, der mehr Lebensqualität zu bringen mit einem Lift. Eine 23-Jährige, die zum Facelift kommt, hat eine gestörte Körperwahrnehmung. Das muss man so klar sagen. Und diese Zahl der dieser Patientinnen und Patienten nimmt leider zu. Und das ist für mich eine schwierige Situation, weil ich muss jetzt der Patientin oder ich werde der würde habe und würde der Patientin erklären, warum ich nicht der Richtige für sie bin. Im Grunde ein Psychotherapeut der Richtige. Und das versuche ich dann in höflichen Worten ihr zu verstehen zu geben, dass ich von Haus aus ein Arzt bin, dazu da, Patienten was Gutes zu tun und nicht Patienten Schaden zuzufügen oder kaputt zu operieren. Und das vermittle ich ihr dann, dass mit 23 Jahren ein Facelift fehlplatziert ist und dass sie bitte nochmal nachschaut, ob ihre Körperwahrnehmung vielleicht so die richtige sei.
Ja. Also man hört ja dann auch, oft in den Medien sieht man, da die ersten Dinge jetzt vielleicht eher mehr von Übersee, wo man durch so viele Schönheits-OPs im Grunde genommen entstellt ist.
Ja, furchtbare. Und das ist leider, das diskreditiert ja dieses wunderbare Fachgebiet ästhetische Chirurgie, das so helfend sein kann. Das macht den Ruf ja leider so gespalten. Die ästhetische Chirurgie ist ja durchaus umstritten und mit Recht auch, wenn sie in solchen Fällen, wo Patienten entstellt werden, ist ein Missbrauch in meinen Augen, denn dann ist nicht mehr das Helfende im Vordergrund, sondern eigentlich nur eine Dienstleistung einer Fehlerwartung. Und das sollte ein Arzt nicht tun. Das ist nicht gegenärztliches Handeln aus meiner Sicht. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Einstellungen dazu.
Und finde ich schön, dass es ein No-Go gibt, dass man sagen kann, okay, jetzt, das mache ich nicht.
Und fertig. Ich kann mir das schon vorstellen, dass dann das, also ich stelle mir das schon so vor, dass wenn Menschen mit Wünschen kommen, wo man im Gespräch schon merkt, da kommt die Intuition von woanders her und das...
Und das ist eine Zeiterscheinung auch, die bei uns leider zunimmt. Und für die ganz jungen Leute, die bekommen durch Instagram oder Social Media mit Filtern und Bildbearbeitung eine Traumwelt vorgespielt, die gar nicht existiert. Und das ist leider eine Richtung, die nicht förderlich ist für uns Menschen, für unser Wohlbefinden. Weil letztlich dieser Mensch nie zufrieden wird am Ende. Weil das, was er sich wünscht, das existiert überhaupt nicht. Und das ist realistisch überhaupt nicht machbar. Das heißt, er befindet sich auf einem niemals endenden Weg, wo er niemals Zufriedenheit findet. Und das macht keinen Sinn. Ja. Und das muss man den jungen Leuten erklären. Aber die Politik schaltet ja auch schon gegen. Es gibt Länder, die Social-Media-Einheiten erst ab 18 erlauben, ich glaube Dänemark oder Kanada, ich weiß nicht genau, aber es wird hart diskutiert, ob Social Media überhaupt so förderlich ist für die jungen Generation.
Ich bin auch der Meinung, wir haben ja auch beide Kinder und junge Töchter und die sind da zum Glück noch nicht, wie soll ich sagen, jetzt so befallen davon, wenn das richtig ist. Aber man weiß es oft nicht, aber das ist ja so eine mediale Welt. Also eine Begrenzung wäre auf jeden Fall sinnvoll, das würde ich auch so sehen. Wenn man jetzt aber eine Unzufriedenheit spürt, okay, ich stelle mir mal jetzt persönlich vor, dass das über einen längeren Zeitraum geht und man sich mit dem Gedanken befasst. Aber was wären da so die Tipps, wie man sich auf das vorbereitet? Also was sind so die ersten Schritte, was man mal selbst mit sich ausmachen sollte, dass man dann den Schritt wagt und zu einem Schönheitschirurgen geht und sagt, okay, jetzt habe ich mal das Anliegen und das traue ich mich vielleicht auch mal auszusprechen. Ja. Ich denke mir, vielleicht sind auch manche ein bisschen beschämt und sagen, ich habe eine große Nase oder ich habe das.
Ich sage, bei einer großen Nase mittendrin, da bin ich sicher, da würde ich sofort gehen. Wo ich sage, vielleicht, weiß ich jetzt nicht, Brüste oder sonst Botox oder irgendwas, da bin ich eher, wo ich mir denke, okay, ja, vorsichtig. Aber wenn ich so eine riesen Nase habe, dann habe ich...
Ja, das ist so individuell. Also die ästhetische Chirurgie betrifft ja alle Körperregionen, vom Scheitel bis zur Fersenspitze. Wir haben nicht umsonst, wir hier im Theresium, wir betreiben das Theresium als Zentrum für ästhetische Chirurgie und Medizin in München. Und wir haben nicht umsonst 6 Fachärzte hier, die alle spezialisiert sind auf einzelne Untertypen der ästhetischen Chirurgie. Also wir haben eine Spezialistin nur für die Nase. Wir haben einen Spezialisten nur für die Körperformung und Konturierung. Wir haben einen Spezialisten nur fürs Lipödem. Der macht nichts anderes als Lipödeme. Und ich bin für die Gesichtschirurgie und die Brustvergrößerung zuständig. Dann haben wir 2 ästhetische Medizinerinnen für Botox, Hyaluronsäure, PRP-Behandlung. Also wir sind breit aufgestellt, ein großes Zentrum, weil das die ästhetische Chirurgie und Medizin unser Kerngebiet ist und wir hier eine breites Angebot haben. Was jeder Patient im Vorfeld überdenken sollte, zuerst einmal kritisch mit sich überlegen, brauche ich das wirklich? Ist es nur eine Laune, eine Mode, der ich folge, nur altersbedingt vielleicht? Ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Als ich jugendlich war, wollte ich dringend meine Nase korrigieren. Ich war so unglücklich darüber und war kurz davor, eine Operation zu tun, die ich nicht getan habe. Heute bin ich stolz auf meine etwas krumme Nase und sage, die gehört zu mir. Das ist eine sogenannte Klöppelnase, weil die ganze Familie hat diese Nase und ich gehöre zu der Familie und bin froh darüber, dass ich sie nicht korrigiert habe. Also gut abwägen, ist das eine Laune oder ein fundierter Wunsch? Ich habe viele Patienten, die 10 Jahre lang mit dem Thema oder länger noch mit dem Thema hantieren und sich dann, wenn sie dann wirklich glauben, jawohl, das ist es für mich, dann suchen sie sich einen passenden Chirurgen oder Chirurgin, der es wirklich kann, weil das ist entscheidend. Jemand, der Verantwortungsgefühl hat, jemand, der Kompetenz hat, jemand, der Fürsorgegefühl hat für sie und nicht nur eine Arbeit durchführen möchte, sondern der sie liest, der sie versteht, der ihre Situation aufnehmen kann und dann ihre Wünsche umsetzen kann, damit sie langfristig auch etwas davon haben. Das ist entscheidend. Also es muss ein guter Handwerker sein, er muss sie aber auch verstehen können und sie, ich nenne das die Patienten lesen, also den Patienten empfinden, was er eigentlich braucht. Und dann eine kleine Portion Glück und dann werden sie hinterher glücklicher sein als vorher.
Also ich stelle mir das auch also jetzt von deiner Seite aus total schwierig vor, weil man muss ja wirklich jeden Patienten und jede Patientin individuell betrachten und voll und ganz auf die eingehen. Also das ist sicher sehr
schwierig. Ja, das ist zum einen anspruchsvoll, aber unglaublich spannend und freudvoll, mit Menschen in Kontakt zu treten. Wir berühren uns in gewisser Weise für eine gewisse Wegstrecke des Lebens. Ja. Sind wir ein Team? So sage ich auch meinen Patienten. Wir müssen für eine gewisse Zeit ein Team bilden. Ich weiß, wie es geht. Sie folgen mir und dann werden wir hinten raus gut rauskommen und wir haben beide Erfolg. Das ist sozusagen die Arbeit in dieser Zeit. Und das ist anspruchsvoll, aber auch wirklich sehr befriedigend, wenn Sie dann hinterher ein tolles Ergebnis haben, einen glücklichen Patienten, der lächelnd aus der Praxis geht, ist ein wunderschönes Gefühl und gibt mir dann recht, dass ich das Richtige gemacht habe.
Ich vergleiche das jetzt ein bisschen, man sieht ja meine Tätowierungen und ich habe spät angefangen, war echt verböhnt ein bisschen früher, also ich glaube erst mit Mitte 20 habe ich mein erstes Tattoo gemacht und das war auch dann so, ach, mal länger überlegen, also das ist ein bisschen eine Synergie. Erstens einmal, wenn ich suche, der das Handwerk kann, der mich versteht und auch irgendwie meinen Körper lesen kann, weil ich war dann das erste Mal dort, dann hat er gesagt, nein, das mache ich nicht, weil das passt zu dir nicht. Passt zu deinem Typ nicht, passt zu deinem Beruf nicht und auf deinen Körper nicht.
Okay.
Dann haben wir wieder überlegt und wieder überlegt und ich habe jetzt einige Tattoos, aber ich habe immer monatelang überlegt. Dann haben wir gedacht, okay, und wenn es mir in einem halben Jahr noch gefällt, dann mache ich es. Also ist ähnlich.
Ja.
Aber das ist natürlich, es war jetzt echt schön zu hören, dass man da ein Team ist und dann das gemeinsame Ziel an das herangeht. Wie lange ist es unterschiedlich, je nachdem, welchen Fachbereich das man macht? Wie lange kann man sich da ungefähr darauf einstellen? Ist da die Vorbereitungszeit?
Oh, das ist höchst unterschiedlich. Also meinst du jetzt vom Tag der Entscheidung oder bis zur Entscheidung?
Vom Vorgespräch oder Erstgespräch bis wirklich dann zur OP.
Also das ist so unterschiedlich. Ich habe kürzlich hatte ich eine Patientin, die war sage und schreibe vor 10 Jahren zum Erstgespräch.
Lange.
Die hat sich wirklich Zeit genommen und sie sagt in der Zwischenzeit, ja, da war vieles im Leben, ich habe 2 Kinder gekriegt, ich habe geheiratet und da war eine Menge, dass ich das hinten anstellte, aber ich habe es nie vergessen. Ich habe sie nie vergessen und jetzt bin ich wieder da. Und dann haben wir ein zweites Gespräch geführt, nach selben Muster wie vor 10 Jahren und wir planen die OP zusammen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, die Patientin hat lange überlegt, recherchiert. Die Patienten, mittlerweile kann man ja über Medien den Arzt sehr, sehr gut transparent erkennen. Bewertungsportale, Interviews, Podcasts und all das führt ja dazu, soll ja auch. Und die Patienten kommen und sagen, ich kenne alles von Ihnen, Dr. Klöppel. Ich habe alle Videos gesehen, ich habe alles gesehen, ich weiß, wie Sie operieren, ich kenne Ihre Ergebnisse. Das will ich jetzt tun. Das will ich, dass wir das machen. Dann geht das relativ schnell und je nach Verfügbarkeit der OP-Termine kann das in 6 Wochen stattfinden, womöglich. Also so verschieden wie die Menschen sind und so verschieden sind auch tatsächlich die Werdegänge bis zur Durchführung der Operation. Aber das will ich noch dazufügen, was ich jeder Patientin sage, die haben ja Hemmungen, sind ja Hemmschwellen zum plastischen Chirurgen gehen, ohne Not, das ist nicht so einfach. Die Patienten, die so besonders gehemmt sind, sage ich, wissen Sie was, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Der schwerste Teil zu Ihrer Operation war, durch hier diese Tür, meine Bürotür zu kommen. Jetzt, wo Sie hier sind, werden Sie sehen, jetzt wird's einfach. Ja. Weil im Gespräch findet man Kontakt zum Arzt, findet man die Wahrheit, findet man die Informationen, die man lange nicht hatte und über die man nur spekulierte. Und dann sieht man auf einmal, das ist ja eine ganz normale Chirurgie. Das ist ja was ganz Normales. Planung, Durchführung, Heilung, Ergebnis. Und dann wächst dir die Zuversicht, das Vertrauen und dann geht's meistens gut vorwärts.
Also mindestens 6 Wochen so dauert die, also ist das Kürzeste so jetzt?
Ja, also 6 Wochen ist sehr knapp. Ja. Manchmal sind es auch 4, das kommt auf die Verfügbarkeit an. Manchmal sind es auch 3 Monate. Das ist höchst unterschiedlich, dadurch, dass wir ja eben 6 Fachärzte sind und täglich operieren in einer Belegklinik hier in der Nähe des Theresiums, hier in München an der Theresienhöhe, operieren wir regelmäßig in der Jatos-Klinik. Mein Kollege ist jetzt dort, hat meinen OP übernommen, macht jetzt dort ein großes Bodylift für 6 Stunden, eine 6-stündige OP. Ein Patient, der 40 Kilo Gewicht abgenommen hat. Das ist ästhetische Chirurgie in Reinform helfend. Patienten, die große Gewichte abnehmen, haben einen Hautüberschuss an allen Körperzonen. Und da kann man durch Hautstraffungen an Bauch, Gesäß, Oberschenkeln, Armen in einer großen Operation den Körper neu formen, wie ein neues Kleid dem Patienten wieder zurückgeben, nachdem er so viel Gewicht abgenommen hat.
Aber das ist schön, dass das geht. Ja, er hat sich auch bemüht, dass er so viel abnimmt.
Ja, das ist ein langer Weg. So sage ich das auch. Das ist die gerechtfertigte Belohnung für diesen willensstarken Menschen, der es geschafft hat. Unser Maximum war, ich erinnere es immer noch gut, war ein 1,80 Meter oder 1,85 Meter großer Mann, der hat sein Gewicht halbiert. Von 160 Kilo auf 80 Kilo.
Wow.
Aus eigenem Antrieb, mit Selbstdisziplin, ohne Magensonde, ohne Hilfsmaßnahmen, sein Gewicht halbiert. Und Sie können sich vorstellen, welche Freude das ist, dem sein neues Kleid wiederzugeben, also sprich den Hautmantel anzupassen. Und wie schön das sein kann, wenn man einem Menschen so helfen kann.
Ja. Absolut, ja, also wirklich. Also da macht es auch wirklich Sinn. Und ich stelle mir das.
Aber wird sowas, ich habe jetzt nur, wird sowas von der Krankenkasse übernommen?
Ja, genau. Und da sind wir wieder in diesem fließenden Übergang von ästhetischer Chirurgie über rekonstruktiv, über medizinisch. Letztlich sind viele Sachen medizinisch indiziert, die wir machen, weil sie dem Patient helfen. Ja. Aber manche Sachen nehmen die Krankenkassen auf und manche eben nicht. Ja. Und unser Standpunkt ist, die Krankenkassen, die wirtschaftlichen Hintergründe, ob es bezahlt wird oder nicht, kann eigentlich nicht die Entscheidung sein, ob das jetzt medizinisch ist oder nicht, sondern medizinische Leistungen werden oder sollten vom Arzt definiert werden. Manchmal zahlt es die Krankenkasse, manchmal nicht. Und das muss man im Einzelfall dann bestimmen. Die Krankenkassen haben auch ihre eigenen Gutachter, mit denen sie dann die Patienten anschauen.
Okay.
Und dann entscheiden, ob sie es übernehmen oder nicht. Wenn sie es übernehmen, ist es gut. Und wenn sie es nicht übernehmen, hat der Patient die Möglichkeit, das dann als Selbstzahler oder in Eigenregie zu finanzieren.
Okay.
Wir helfen den Patienten. Wir haben auch eine Kassenzulassung. Und wir nutzen die natürlich so oft wie möglich. Einer der wenigen ästhetischen Chirurgen, die auch eine Kassenzulassung haben. Und dadurch können wir den Patienten über die Kasse helfen. Aber nur, wenn die Krankenkassen natürlich da zustimmen.
Zustimmt.
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie läuft dann die Nachbehandlung ab? Also jetzt haben wir ein bisschen besprochen, die Vorbereitung, Vorgespräche, dann natürlich der Eingriff selber. Wie ist dann sozusagen, wie geht die Nachbehandlung? Wie läuft das ab, wenn man dann die Augen wieder öffnet? Und
ja, so wie eben die Patientin.
Ja.
Die kam aus USA sogar, lebt aber hier im Süden von Deutschland. Die öffnete die Augen, schaut mich an. Und dann geht so ein Lächeln über das Gesicht der Patienten.
Schön.
Und dann erfahren sie, dass die OP gut verlaufen ist. Mir ist es sehr wichtig, dass der Patient, wenn er wach wird, dass er mich sieht. Also die Nähe zum Arzt ist auch dann besonders wichtig, weil der Patient verunsichert erstmal aus der Narkose aufwacht, oft gar nicht so orientiert ist. Dann kann man ihn sehr schön wieder auf die Erde bringen und sagen, alles ist gut. Auch mal über den Kopf streicheln, das freut den Patienten, Zuversicht geben, die OP ist gut verlaufen, alles gut, die Patienten freuen sich dann und man merkt richtig, wie sie sich entspannt dann wieder zurücklegen und dann schlafen sie ihre Narkose aus. Je nach Größe der Operation bleiben sie eine Nacht stationär, selten mehr als eine Nacht, sehr, sehr selten. Die meisten, auch diese 6 Stunden OP bleibt vielleicht 2 Nächte, aber das genügt dann auch. Die Patienten werden dann von uns entlassen aus der Klinik und die Weiterbehandlung ist dann hier wieder im Theresium, in unserem Zentrum für ästhetische Chirurgie und Medizin. Dort werden die Verbände gewechselt, dort haben wir regelmäßige Kontrolltermine. Die Fäden werden nach etwa 2 Wochen entfernt. Beratungen, Therapieempfehlungen, Heparinsalben, Medikamente, Antibiotika, je nachdem, was gebraucht wird. Und am Ende kommt dann noch die Narbenpflege. Wir betreuen unsere Patienten über 1 Jahr lang nach einer Operation. Wir sind rund um die Uhr für die Patienten erreichbar. Wir haben ein Diensttelefon. Unsere Patienten können jederzeit auf uns zugreifen, gerade in der akuten Phase, wenn man vielleicht Schwellungen, blaue Flecken hat, die einen beunruhigen. Wir helfen und informieren. Und wir betreuen die Patienten akkurat durch die gesamten Heilungsphasen, mit Höhen und Tiefen, weil am Anfang ist natürlich der Patient oft auch ein bisschen irritiert, gerade bei Facelift-Patienten, wenn das Gesicht arg angeschwollen ist, dann verunsichert das. Und da ist es sehr wichtig, auch einen emotionalen Background zu liefern für den Patienten, medizinisch, aber auch emotional. Das alles bringen wir leisten wir. Wir kennen unsere Arbeit. Wir sind seit 20 Jahren in der ästhetischen Chirurgie und Medizin unterwegs. Wir haben sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Und Fürsorge und die Nachbehandlung ist etwa die Hälfte des Gesamtergebnisses. Das darf man nicht vergessen.
Und kommt dann auch oftmals die Familie mit oder der Partner oder die Partnerin, weil stelle ich mir vor, bei so einem Eingriff werden ja die doch, das nahe Umfeld wird ja wahrscheinlich mit eingebunden
sein. Ja, sehr oft sogar. Also sehr oft, wir haben immer zwei Stühle hier. Ich sitze hier an meinem Beratungsschreibtisch und da stehen immer zwei Stühle. Manchmal brauchen wir sogar drei, weil in alle Richtungen, die Ehefrau kommt mit dem Mann mit, der Ehemann mit der Ehefrau, die Mutter mit der Tochter, die Tochter mit der Mutter, auch das gibt es, oder die Nichte mit der Tante oder der Freund mit der Freundin. Also Partner sind sehr oft dabei und auch sehr willkommen, weil letztlich das ja eine gemeinschaftliche Entscheidung ist. Das betrifft ja das Paar oder bei Eltern die Kinder, sollten unbedingt, ich sage immer, vier Augen und Ohren sie hören mehr als zwei. Und das ist immer gut, wenn man eine Vertrauensperson mitbringt. Wir begrüßen das.
Ja, das glaube ich natürlich, weil das einfach dann zu Hause, wenn man ist, dann ist man halt nicht alleine. Ne? Dann hat man doch.
Oder man kann das Gespräch zu Hause ja nicht mehr so wiederbringen wie jetzt beim Arzt.
Gell? Genau, wie war das eigentlich? Was hat er da gesagt? Ja, das war doch so und so. Und das ist schon hilfreich. Plus ist man ja als Patient immer ein bisschen befangen oder aufgeregt und die Begleitperson sieht das etwas ruhiger und objektiver und kann dann auch aus der sachlichen Nebenan-Position einen Rat geben und den Chirurgen auch vielleicht ein bisschen sachlicher beurteilen. Weil am Ende des Tages ist es eine Vertrauensentscheidung. Ja. Das darf man nicht vergessen. Man kann noch so viele technische Fragen stellen, sich noch so viel informieren. Am Ende ist es eine Bauchentscheidung. Vertrauen, Bauchentscheidung. Ist das die richtige Person für mich, für das, was ich vorhabe?
Stell ich mir absolut so vor, ja. Also, ja. Drum. Und jetzt, weil wir vorher da kurz das Thema geschweift haben bei den Fachbereifen, mir war das bis jetzt ein bisschen unbekannt, ich habe das Wort nicht kennt, Lipödem, hast du gesagt. Ja. Was vielleicht ganz kurz erklärt, was versteht man darunter?
Ja, also das Lipödem ist noch nicht so alt, die Diagnose. Die Erkrankung gibt es schon ewig, aber die Diagnose Lipödem ist relativ jung, gehört zu den ganz aktuellen Diagnosen. Früher war das so, es betrifft überwiegend Frauen, fast nur Frauen.
Immer wieder die Frauen.
Ja, die Männer haben schon auch ihre schon. Problemstellen. Die haben es auch. Aber Lipödem und Zellulite, das sind beides so frauentypische Erscheinungen. Früher war das so. In der Familie trat es auf, dass die Töchter auffällig sehr schlanke Oberkörper hatten und sehr ausladende Oberschenkel, Beine bis hin zu den Knöcheln. Dann, und das ist das Tragische an der Geschichte, sagte die Tochter, ging zum Arzt und sagt, schauen Sie mal, warum ist das so? Und das, selbst die Ärzte wussten damals nicht, was ein Lipödem war. Die haben gesagt, ja, das ist bei dir so, nimm halt ab. Dann, das ist tatsächlich so, ich habe die Verläufe hier oft in der Praxis. Dann, jetzt kommt das Tragische. Die Patientin versucht abzunehmen, aber das Lipödem ist eine autonome Bindegewebsfettvermehrung der Extremitäten. Das heißt, dieses Bindegewebsfett wächst autonom, unabhängig von der Nahrungszufuhr, in Schüben oder chronisch langsam weiter.
Okay.
Die Patientin möchte abnehmen, aber ein Lipödem lässt sich nicht abnehmen. Das heißt, die magert ab an Gesicht, an Brust, am Körper, aber nicht an den Beinen. Eine frustrane Situation. Jetzt ist die Patientin umso mehr. Sie lässt die Züge los. Sie hat gekämpft, sie hat nichts geschafft. Frustriert lässt sie die Züge los. Jetzt ist sie auch noch übermäßig und nimmt auch noch zu. Und jetzt kommt sie zum Arzt und der sagt, ja, nimm doch ab. Siehst du, du bist übergewichtig. Und in dieser Tragik sind viele junge Frauen gefangen, die haben zunächst ein Lipödem, und das ist eine genetisch angeborene Erkrankung, auf die man gar keinen Einfluss hat. Das macht das, ist das Schlimme daran. Und in diesem Lipödem-Frust über diese Fehlproportion nehmen sie auch noch zu. Und dann haben sie beides. Dann haben sie ein Lipödem und Übergewicht. Und dem ist man heutzutage auf die Schliche gekommen. Gott sei Dank ist das Lipödem jetzt eine bekannte Erkrankung, sogar bei den Krankenkassen angekommen. Im Stadium 3 wird es sogar kassenseitig übernommen, die Therapie. Und die konservative Therapie sind Lymphdrainagen und Kompressionsmieder, die aber selten zur Heilung führen, sondern eigentlich nur den Verlauf verlangsamen. Und am Ende ist die therapeutische Behandlung eine sehr ausgedehnte Fettabsaugung. Okay. Hier kommt jetzt die Liposuction ins Spiel, die Fettabsaugung. Und hier können wir, und das ist großartig, das ist so genial, wir können in mehreren Sitzungen circa 10 Liter Aspiratvolumen. Wow. 10 Liter, das ist nicht pures Fett, das darf man nicht ganz verwechseln. Das ist eine Mischung aus Fett, Wundwasser und ein bisschen Blut. Aber wir können in bis zu 3 Sitzungen dem Patientin bis zu 3 Kleidergrößen runtersaugen.
Wahnsinn.
Weil das Problem ist ja, dass die einen sehr schlanken Oberkörper haben mit Kleidergröße 43, 44 und die Hosen in der Taille eng sein müssen und in den Oberschenkeln viel zu weit. Und so schaffen wir das, Hosengrößen um 3 Größen zu reduzieren. An Taille, Hüfte, Oberschenkel, Knie, Innenseite, Unterschenkel bis runter zu den Fesseln. Und das sind solche Befreiungen für die Patientin.
Ich würde gerade sagen, das ist ganz toll, ja.
Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist großartig. Und die haben ja, das Lipödem hat ja verschiedene Stadien. Und die haben ja eine Stadienausbildung bis hin zur Bewegungseinschränkung, bis hin zu schmerzhaften Spannungsgefühlen. Die können kaum noch laufen zum Teil. Wahnsinn. Die Oberschenkel scheuern Wundinnen, weil die Haut aneinander reibt. Die Jeans werden durchgescheuert. Wenn die Jeans tragen, scheuert sich der Stoff durch. Das ist eine derartige Einschränkung. Und die Therapie war bislang, also gab's nicht. Und erst durch die Erkennung des Lipödems und die Kombination mit plastischer Chirurgie, jetzt kommen wir wieder ins Spiel, wir können diese Körperformen und dieses erkrankte Bindefettgewebe entfernen.
Da sieht man wieder, wie wichtig das ist, die ästhetische Chirurgie. Ne? Also von, ich möchte mal liften, weil ich es auf Instagram gesehen habe, bis hin zu dem Thema, wo man Menschen wirklich hilft und die Lebensqualität im Mensch steigert. Also.
Das ist, wenn die kommen nach der zweiten, dritten Absaugung, sie sagen, ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen, vielen Dank. Ich kann schmerzfrei joggen gehen, das war nicht mehr möglich, schmerzfrei zu laufen. Die sind so glücklich und die sind so stolz und so froh und das macht unglaublich Freude. Das ist das, wofür plastische, ästhetische Chirurgie steht, dem Menschen. Das ist wahre Lebensqualität in Reinform.
Ja.
Und wenn das dann operiert oder das abgesaugt wurde, kommt es dann immer wieder oder ist es dann weg und jetzt kommt nie mehr?
Die gute Neuigkeit ist, die gute Sache ist, nach der Pubertät ist die Zahl und Verteilung der Fettzellen festgelegt.
Ja.
Das ist, muss man verstehen, das ist ein bisschen komplex. Das heißt, die Körperform ist genetisch nach der Pubertät angelegt und die Zahl der Fettzellen auch. Wenn du jetzt Gewicht zunimmst, dann heißt das nicht, die Zellen vermehren sich, sondern die Einzelzelle wächst. Aha. Bis zum zigfachen, vielfachen ihres Volumens, wie ein Luftballon. Und deshalb kann man auch gezielt Körperproportionen nicht trainieren. Man kann nicht das Fett an der Taille wegtrainieren. Man kann es nur insgesamt schmelzen, aber nicht die Proportion. Und wenn das Fett jetzt abgesaugt ist, und das ist das Tolle, wächst die Fettzelle nicht mehr nach. Das heißt, die neue Proportion ist im Körper eingearbeitet. Er kann zwar zunehmen, aber er nimmt in der neuen Proportion zu oder auch wieder ab. Und das Fett wächst nicht mehr nach. Das ist also eine sehr nachhaltige, körperformende Operation. Es gibt Fälle, wo das Lipödem. Spreche ich zu viel und zu lange?
Nein, bitte, wir hören. Schon spannend, Mann.
Aber es ist schon spannend. Und es gibt Fälle, wo das Lipödem nach Jahren nochmal wiederkommen kann mit den Restfettzellen. Die können sich auch noch, wir saugen ja den Patienten nicht komplett leer, das geht nicht. Die restlichen Fettzellen können dann schon nochmal wachsen, aber nie mehr in dem Ausmaß wie ohne Operation. Also eine nachhaltige, langjährig lebensbegleitende, verbessernde Operation.
Das ist eine schöne Nachricht.
Ja, das ist schon, ja, wirklich. Ich habe mal Bilder gesehen.
Das ja, ich habe es mal in den Recherchen jetzt, aber ich habe vorher damit überhaupt keinen, also noch nie Kontakt gehabt und mir war das nicht bewusst. Bildet sich das aber nur auf den Oberschenkeln und Unterschenkeln oder gibt es das am Oberkörper auch?
Also die Forschung geht voran. Nach jetzigem Stand der Forschung gibt es an Hüfte, Taille, Oberschenkel, Unterschenkel und den Armen. Ober- und Unterarme. Also Extremitäten sind bevorzugt. Mit Oberschenkel geht es meistens los. Und wenn wir die komplette Form der Ober- und Unterschenkel, wenn wir diese säulenförmigen Beine, sieht man manchmal, Patientinnen, die so säulenförmige Beine haben, dann sind Ober- und Unterschenkel betroffen. Körperstamm selber wird diskutiert und ist gerade in der Forschung, ob das auch zum Lipödem da Erscheinungen gehören können. Was gefestigt ist bis jetzt zum Stand heute, Arme, Beine und Taille, Hüften.
Was sind die ersten Anzeichen? Ist der Bereich der Oberschenkel immer das erste? Oder
ja, ist das ist Stadium 1. Das ist so, das beginnt oft so in den jungen Pubertätsjahren, kann das schon anfangen. Es ist ja eine genetische Erkrankung. Ist keinesfalls erworben, sondern es wird vererbt. Deshalb hat man früher auch gesagt, ja, weißt du, die Oma sah auch so aus. Das ist bei uns in der Familie. Ja, das war dann der Trost für die junge Patientin, weil die Oma auch schon so aussah. Ja, das ist eben die Genetik. Und die ersten Anfänge sind, dass die Oberschenkel oder Unterschenkel oder auch Arme so langsam an teigigem, prallem Fett zunehmen, ohne dass jetzt eine Fehlernährung vorliegt. Und zwar isoliert. Und das sind erstmal so Wachstumsschübe. Dann denkt man, oh, ich muss mal abnehmen. Dann reagieren die aber nicht und dann wachsen die weiter. Das kann dann Formen annehmen bis hin zu prallen, fest prallen, sehr dicken Oberschenkel, Unterschenkel mit Schmerzhaftigkeit, Druckschmerzhaftigkeit, schnell blaue Flecken. Das ist letztlich auch eine Bindegewebsschwäche, liegt da meist mit vor. Und dann kann das entweder hormonell getriggert, in der Pubertät, bei Schwangerschaften, bei Einnahmepille womöglich, je nach hormonellen Situationen, schubweise oder auch chronisch fortschreiten. Und es ist meistens so ein schleichender Prozess, der dann erst wahrgenommen wird, wenn es dann schon deutlich sichtbar ist.
Was sind dann die ersten Schritte, die man, oder was für Merkmale achtet man? Oder geht man dann zum Arzt und sagt, bitte kontrolliere mich auf das oder nimm mein Blut ab?
Dann geht man zum Arzt und viele Patienten berichten, dass der Arzt dann sagt, ja, weiß ich auch nicht, muss man abnehmen und mach mehr Sport. Das machen die dann. Dann klappt das immer noch nicht. Und dann beginnt so eine kleine Odyssee für viele Patienten. Und zum Glück sind die mittlerweile vernetzt. Das ist wirklich ein Vorteil vom Internet und von Medien, dass die mittlerweile vernetzt sind. Und wenn man eingibt, dicke Oberschenkel, dann landet man automatisch schon bei Selbsthilfegruppen, Lipödem, die bilden Selbsthilfegruppen und austauschen sich aus. Und die haben dann auch gute Ärzte, die sich auskennen damit. Weil da muss wirklich ein Arzt her, der mit Lipödem arbeitet. Wir haben hier im Theresium in München einen Kollegen, der nur Lipödeme macht, habe ich schon erwähnt. Der ist spezialisiert darauf. Der macht den ganzen Tag genau nur das, weil wir setzen auf sogenannte, ich sage es scherzhaft, Fertigungstiefe. Wir wollen in der Spezialität ästhetische Chirurgie nochmal Spezialisten haben für die einzelnen Fachgebiete. Weil das macht Sinn, das ist Erfahrung, das ist Kompetenz dann, das ist wiederkehrend und das ist zuverlässige, sehr, sehr fundierte Arbeit.
Absolut, vor allem ist es auch vertrauensbindend, ne? Weil das ist ja wirklich schwierig, wo wenn ich mich hin, zu wem gehe ich? Also weiß nicht, ob man mit so einem Thema gleich zum Hausarzt im Dorf gehen möchte. Das ist schon schwierig.
Schwierig, ja. Sehr, sehr schwierig.
Ja, genau.
Also, puh. Ja, da braucht es wirklich, also es ist ja eigentlich klar, für alles braucht man im Grunde einen Spezialisten, dann hat man die bestmögliche Qualität. Und ja, genau. Wenn es um den Körper geht, unsere Philosophie ist, da ist das Beste nur gut genug.
Ja.
Unser eigener Körper ist unser Wohlbefinden. Und da gibt es nichts zu sparen und da brauchen wir das Beste, was möglich ist. Von allen Zutaten.
Ja, ich denke mir immer dasselbe. Also es gibt ja Menschen, die, weiß nicht, auf den Körper und die Sachen nicht zu achten, aber tolles Gewand und Kleidung und Auto, wo man sich denkt, aber dein Körper ist der einzige Wohnort, den ich für ein ganzes Leben habe. Also.
Ja, das ist ein schöner Spruch, den darf ich mir merken, oder? Das ist toll. Das ist es. Das bringt's
auch. Auto kann ich wechseln, Wohnung, Haus kann ich wechseln, aber den Körper
kann ich nicht wechseln.
Da bin ich.
Ja.
Ja, du möchtest oder nicht?
Dankeschön.
Ja, schön. Also wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen. Es war wirklich spannend.
Sehr interessant, ja.
Einmal, wie viele Gesichtspunkte es da gibt und doch Unterschiedlichkeiten. Also man kann ja nicht sagen, okay, Schönheits-OP, das ist alles eines. Es ist ein Thema mit ganz vielen Unterbereichen. Ja. Also das ist schon eine spannende Sache. Jetzt haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich und bitte noch mal ein paar kurze Antworten von dir.
Gerne.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Wenig. Ich habe mir das überlegt, was würde ich eigentlich anders machen? Ich komme ja aus der universitären Laufbahn. Ich war hier in München im Klinikum rechts der Isar in der plastischen Chirurgie, lange Jahre tätig. Und da war die Dominanz rekonstruktive Chirurgie und ästhetische Chirurgie. Seit ich in meiner Praxis bin, und das ist jetzt mehr als 20 Jahre, macht mir die Arbeit noch viel mehr Spaß. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich noch früher meine Praxis gründen und meine Chirurgie kreativ in Eigengestaltung ausführen. Aber die klinischen Jahre waren auch sehr wertvoll und sehr, sehr fruchtbar für mich, weil ich die rekonstruktive und die ästhetische Chirurgie als ganzheitliches hatte. So, viel bleibt nicht übrig, was ich anders machen würde. Mehr Lebenszeit hätte ich gerne noch ein bisschen.
Was ist dein Lieblingsessen?
Ja, habe ich auch lange überlegt. Es sind zwei Sachen. Ich bin begeistert von japanischem Essen. Ein japanischer Abend mit einem mehrgängigen Menü ist großartig.
Japanisch.
Aber genauso gern liebe ich ein frisches Brathändl im Biergarten mit einem frischen Brezen und einer Maß Bier dazu.
Das gehört aber auch zu München.
Ja.
Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo kannst du am besten entspannen oder Kraft tanken?
Am liebsten habe ich es mit meiner Familie. Wir haben auch eine Tochter, die ist 13. Meine Frau und unsere Tochter mit den Füßen am Strand zu sitzen und aufs Meer rauszuschauen. Und beim Sonnenuntergang einen schönen Abend zu genießen.
Das ist schön. Ja, mit dem Gedanken würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen und gehen wir jetzt, lassen wir das Ganze wirken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich spannend. Und mal diesen Einblick zu bekommen in eure Welt vor allem, was ihr da macht und so hoffen, dass man doch den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin ein bisschen den Antrieb geben kann, sich dann weiter zu informieren. Das möchten wir ja mit unserem Podcast erreichen, Menschen so weit zu informieren, dass sie sagen, okay, der schwerste Schritt, der erste Schritt, den mache ich jetzt, weil ich in gewisser Hinsicht ein bisschen informiert bin und jetzt wirklich den gehen kann. Vielen Dank für deine Zeit und ja, alles Gute.
Vielen Dank, liebe Daniela, lieber Bernhard. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Das ist unser Thema. Und wenn Patienten sich interessieren für ästhetische Chirurgie und Medizin, ich bin sicher, sie sind in guten Händen bei uns. Wir kümmern uns. Und verschiedene Meinungen einholen ist immer gut. Wir freuen uns. Und euch wünsche ich alles Gute. Weiter viel Erfolg mit eurem tollen Podcast.
Vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!